Wir denken im Ernst, wir könnten mit einem absurd gestalteten Digitalpakt, werfe ein paar iPads in irgendeiner stillen Nacht über den Schulgebäuden der Republik ab, könnten wir auf eine laufende Kommunikationsrevolution vergleichbar mit der Erfindung der Schrift reagieren. Das ist schlicht und einfach absurd.
Ja, man kann, glaube ich, sagen, Professor Bernhard Pörksen ist unzufrieden. So insgesamt damit unzufrieden, wie es um die Medien- und Nachrichtenkompetenz im Land steht und vor allem auch damit, was die Politik auf diesem Feld tut. Viele von euch wissen es wahrscheinlich, Pörksen ist bekannter Kommunikationswissenschaftler, lehrt und arbeitet in Tübingen und ist ein viel beachteter Experte, wenn es um die Wechselwirkungen von Medien, Gesellschaften und Demokratien geht. Und bei den Medientagen München vor kurzem hat er gesagt, dass Politik und Gesellschaft noch lange nicht die richtigen Antworten finden würden im Bereich der Medienbildung, vor allem angesichts der Revolution, der nächsten Revolution, die durch KI jetzt ansteht und die er mit der Erfindung der Schrift vergleicht. So vom Revolutionscharakter her. Es geht also in dieser Folge um Nachrichtenkompetenz und Medienbildung. Zugegeben, das sind häufig genutzte Schlagworte, aber eben auch wichtige angesichts der Probleme um uns herum. Wir versuchen herauszuarbeiten, was sich ändern muss, was getan werden könnte. Unter anderem tun wir das später im Gespräch mit Lars Gresser vom Grimme-Institut. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe von This is Media Now. Schlicht und einfach absurd. Das hat Professor Pörksen am Anfang gesagt und das ist wahrlich vieles, was gerade so abgeht. Die Ampelkoalition in Berlin ist geplatzt, gestern Abend, ich nehme am 7. November auf. Und ihr habt euch wahrscheinlich auch sehr viel mit der US-Wahl natürlich beschäftigt in den vergangenen Tagen. Aber um die Wahl soll es heute gar nicht gehen. Ja, vielleicht doch auch wieder ein bisschen, denn Donald Trump hat diese Wahl ja auch gewonnen, weil er und seine Leute das Netz mit Fake News und Hetze geflutet haben und unter anderem damit viele Menschen leider überzeugen konnten, die ihn dann gewählt haben, obwohl er ihr Leben höchstwahrscheinlich schlechter machen wird. Und nicht nur in den USA, sondern natürlich auch bei uns arbeiten extreme Kräfte mit solchen Mitteln, um die Demokratie zu schwächen. Mit freundlicher Unterstützung, zum Beispiel aus Russland.
Wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, dann sehen wir im Grunde genommen mit der KI-Revolution und dem Zusammenspiel von der gegenwärtigen Informationsökologie, der Macht von populistischer Ideologie und von neuartiger Medientechnologie so ein Angriff auf unser Wahrheitsempfinden, der fundamental ist. Auf der einen Seite erleben wir, das ist vielleicht eine etwas akademisch klingende Formel, etwas, was man eine Demokratisierung medialer Manipulation nennen könnte. Also jeder kann mitmachen, ganz unmittelbar. Früher haben wir die Erstberührung, die erste große Berührung der Gesellschaft mit KI, war ja in Form der sozialen Netzwerke, Algorithmen, die im Hintergrund Informationsströme kuratieren. Diese zweite Großberührung, die wir jetzt erleben durch generative KI, durch ChatGPT, sieht so aus, dass wir nicht mehr sozusagen eine Kuratierungserfahrung in intransparenter Form machen, sondern eine Erfahrung der eigenen Kreation. Also Demokratisierung medialer Manipulation. Jeder kann mitmachen. 75 Jahre brauchte das klassische Telefon, bis es auf 100 Millionen Userinnen und User kam. ChatGPT brauchte für dieselbe Zahl von Userinnen und User gerade mal 3 Monate. Und wir erleben zweiter Entwicklungsstrang aus meiner Sicht eine Effektivierung medialer Manipulation. Also wir wissen, klar, empirisch belegbar, der Iran, China, Nordkorea, Russland, autokratische Systeme drängen in die Netze des Westens, haben ihre eigenen Trollarmeen, benutzen Deepfake-Mittel und Methoden, um sozusagen diese Wahrheitsvorstellungen zu unterspülen.
Und ein Gegenmittel ist da eben die Digitalkompetenz, die Nachrichtenkompetenz einer Gesellschaft. Aber wie stehen wir denn dabei so da insgesamt? Um diese Frage ging es an einigen Stellen bei den Medientagen München vor kurzem und wurde auch dort von politischer Seite beantwortet oder, naja, zumindest versucht zu beantworten. Zum Beispiel von Simone Oldenburg von den Linken. Sie ist Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern und erste Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz.
Und diese Frage, die ja berechtigt ist, was ist wahr, was ist falsch, das ist ja eigentlich ein ganz positiver Zweifel, den ich aber nur auch beantworten kann, indem ich über Informationen verfüge. Über Informationen als Lehrkraft, aber natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Und das ist jetzt die große Aufgabe, Stück für Stück mit Handlungsempfehlungen alle dazu zu befähigen, genau dahinter zu gucken, was ist wahr und was ist unwahr. Und das ist eine große, interessante Aufgabe, die aber auch Gefahren birgt, die Gefahren birgt, dass es schiefgehen kann, weil man alles hinterfragt und vielleicht auch so schnell nicht die Antworten findet. Deswegen geht es nur Stück für Stück. Eigentlich sind wir immer ein Stück hinter der Welle in jedem Bereich, weil wir ja nicht so in die Zukunft schauen können. Aber dieser lange Atem oder dieser lange Weg ist hier jetzt für Schulen ein Marathon. Nur mit dem Unterschied, dass die Läufer noch ständig wechseln und dass wir ja 16 verschiedene Schnelligkeiten haben aufgrund des föderalistischen Systems, gerade ja in der Bildungspolitik. Deswegen ist es ein wichtiger Schritt, dass die Kultusministerkonferenz sich in diesem Monat auf Empfehlungen geeinigt hat zum Umgang mit künstlicher Intelligenz im Unterricht in der Schule an sich. Jetzt in diesem Monat hat die Kultusministerkonferenz die Empfehlungen herausgegeben und beschlossen. Also sehen wir da schon einen zeitlichen Verzug, der nicht von Vorteil sein kann.
Ja, nicht von Vorteil. Das sieht auch Professor Pörksen so, der wieder unzufrieden war.
Naja, ich glaube einfach, dass die Politik an dieser Stelle nicht das Richtige tut, nicht mit der nötigen Entschiedenheit tut und nicht mit der nötigen Nachhaltigkeit tut. Nochmal, wir haben eine laufende Medienrevolution, vergleichbar mit der Erfindung der Schrift, vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. Das Prinzip des Digitalpaktes, jede Schule entwickelt ihr eigenes Konzept, um Medienbildung für sich zu machen. Gleichzeitig haben wir die gigantische Aufrüstung autokratischer Systeme. Gleichzeitig haben wir einen neuen digitalen Fundamentalismus und Feudalismus, wie wir ihn in der Mediengeschichte so noch nie hatten. Denken Sie an eine Figur wie Elon Musk. Ein einzelner Desinformationstweet, 1,2 Milliarden Mal abgerufen. Ein Mann, der sich leisten kann, 3 bis 5 Millionen Dollar pro Tag Verlust mit Twitter beziehungsweise X zu machen. Jemand, der sich leisten kann, für 44 Milliarden sein eigenes soziales Netzwerk zu kaufen, dann in den Maschinenraum zu gehen und wild an den Reglern herumzudrehen. Jetzt ist das Ding noch 9,4 Milliarden wert. Also wir haben eine Situation, und ich meine das nicht persönlich, ich meine, jeder Politiker und jede Politikerin arbeitet unendlich viel und ist unerträglichen Angriffen ausgesetzt und ist in einem Klima, das alles andere als freundlich ist. Ich meine es nicht persönlich, aber ich meine es ganz ernsthaft, wenn ich sage, ich ziehe seit ungefähr 10 Jahren erfolglos von Bildungsministerium zu Bildungsministerium und ich kann das Kompetenzgerede nicht mehr hören. Schon die Grundbegriffe stimmen nicht. Will man eine normativ entschiedene Medienbildung oder will man eine technische Spielerei? In welche Richtung soll es gehen? Denkt man Werte geleitet oder geht es darum, sozusagen den aktuellen technischen Entwicklungen hinterher zu hoppeln?
Ja, und dann geht es beim Thema Medienbildung ja auch nicht nur um Schulen. Darauf hat unter anderem Dr. Eva Flecken als Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hingewiesen.
Die Spirale oder auch die zwei Seiten, die hat Bernhard Pörksen ja gerade schon sehr gut dargestellt. Also es ist ja sowohl der totale Zweifel, ob etwas echt ist, als auch der totale Zweifel, ob etwas vielleicht unecht ist. Und da meine ich schon, dass wir mit noch viel stärkeren, substanzielleren Mitteln in die Bildung und Ausbildung von Informations- und Nachrichtenkompetenz gehen müssen. Übrigens nicht nur an Schulen, ob wir darüber iPads abwerfen oder irgendwas anderes, sondern insbesondere intergenerative Projekte braucht es hier eigentlich.
Ja, was also tun? Unter anderem lernen von anderen. Das schlug Alexander Sengerlaub vor, der Gründer von Futur 1, einem Think-and-Do-Tank, nach Eigenaussage, zur Stärkung der Demokratie.
Wie kann man denn resilienter werden? Da macht's Sinn, sich eben zum Beispiel Norwegen anzugucken und sich zu fragen, warum sind denn jetzt zum Beispiel Norwegen, Dänemark, Schweden wesentlich resilienter als wir? Und was könnte man tun, um, wenn wir vielleicht sagen, okay, insgesamt ist vielleicht Deutschland eine 6 von 10, wie kommen wir denn wieder zu einer 7 oder einer 8, zu schauen, was machen die Länder, wo es besser läuft? Was machen die Länder, die keine Corona-Proteste auf den Straßen haben? Was machen die Leute, wo der Journalismus tatsächlich Bezahlmodelle hat, wo die Leute sagen, habe ich Bock drauf? Und wo die Leute auch inhaltlich Bock auf den Journalismus haben? Also mehr umschauen, was gibt's eigentlich da draußen? Macht man in großen Ländern wie Deutschland immer relativ ungern. Man glaubt, man weiß selber alles besser. Lohnt sich aber ganz oft in Länder zu schauen, die Sachen anders machen. Und das kann manchmal auch was ganz Verrücktes sein. Zum Beispiel Armenien hat das Fach Informationswissenschaft von Klassenstufe 2 bis 10. Da lernen die Kids mit Medien umzugehen. Haben wir nicht. Wäre es eine Wahnsinnsidee. Also insofern liegen manchmal Lösungen auch in Ländern, von denen wir es erstmal gar nicht annehmen. Es lohnt sich aber im Gespräch zu bleiben und miteinander zu lernen, wie man besser werden kann. So, und wie steht's um die digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz im Land bei uns? Da haben wir 2021 eine Studie gemacht, Quelle Internet, mit über 4000 repräsentativ Befragten in Deutschland. 22% der Menschen haben eine einigermaßen ausreichende, hohe oder sehr hohe Nachrichtenkompetenz. Ein Drittel landet im Mittelfeld. Und ungefähr die Hälfte der Gesellschaft hat keine Informations- und Nachrichtenkompetenz. Das ist zu wenig.
Jo, das kann man wohl so sagen. Wie der Stand beim Thema Medienbildung in Deutschland über diese Zahlen hinaus so ist und was konkret man tun kann, um das Thema stärker in den Fokus zu nehmen, also Medienbildung stärken und welche konkreten Maßnahmen es geben könnte, darüber habe ich bei den Medientagen München in meinem kleinen Podcaststudio damals, also vor ein paar Tagen, noch ein interessantes Gespräch geführt mit Lars Gresser. Der ist Pressesprecher vom Grimme-Institut und beschäftigt sich dort unter anderem intensiv mit dem Thema Medienbildung. Aufnahmedatum war der 25. Oktober. Lars Gresser ist jetzt bei mir vom Grimme-Institut, Pressesprecher beim Grimme-Institut unter anderem. Wir kommen gerade frisch von dem Panel, wo er gesprochen hat, hier hoch. Da ging es um Nachrichtenkompetenz im weiteren Sinne. Und er ist da ja ein Experte, wenn es darum geht, um Nachrichtenkompetenz, um Medienbildung, Medienkompetenz. Beliebte Stichworte auf Konferenzen wie den Medientagen München. Wir reden immer wieder darüber, wenn wir über Fake News reden, wenn wir darüber reden, wie wir im Netz vor allem natürlich inzwischen manipuliert werden. Was man dagegen tun kann, ist ein Rezept, was immer kommt, die Medienkompetenz. Wir müssen die Medienkompetenz stärken. Das hören wir ganz oft. Und jetzt wollen wir mal von einem Experten bei dem Thema ein bisschen hören. Ja, wo stehen wir denn eigentlich so im Jahr 2024, wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken im Bereich Medienkompetenz? Und was können wir denn tun, um die Medienkompetenz zu stärken? Hallo Lars, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe es ja angesprochen, ne? Medienkompetenz. Hören wir oft, ist oft so ein Schlagwort, was in der Politik, aber auch bei uns in der Branche ganz gerne verwendet wird, wenn wir sagen, was müssen wir denn tun? Ja, lass uns die Medienkompetenz stärken. Nun sage ich als jemand, der sich nicht intensivst mit dem Thema beschäftigt, dass da aber trotzdem eher wenig passiert. Wie stehst du dazu? Also ist das ein Thema, was so wirklich so angepackt wird, wie es diskutiert wird?
Ja, Medienkompetenz ist erstmal einer der Großbegriffe der Medienpädagogik. Also Menschen promovieren über diesen Begriff. Ein Begriff, der sehr, sehr groß ist. Also ich glaube, irgendwann mit Medienkompetenz die Welt retten. So, Medienkompetenz.
Ja, so, klingt dann immer so.
Kann alles, will alles. hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass alle was Unterschiedliches darunter verstehen. Mhm. Also wenn ich das für mich selber versuche, mal so ein bisschen zu definieren und versuche das mal so ganz unakademisch irgendwie zu fassen. Für mich ist es so ein bisschen so die selbstkritische und selbstbestimmte Mediennutzung, aktiv wie passiv eigentlich in einer zunehmend digitalen Welt. Mhm. Also das ist jetzt auch schon ein relativ komplexer Begriff. Es ist eigentlich etwas, was so in den 70ern eigentlich in analogen Zeiten entwickelt wurde. Mhm. Also tatsächlich auch ein bisschen aufkommt damit, dass es immer einfacher wurde, tatsächlich selber Medien zu produzieren. Das war am Anfang, waren das die Videokameras. Seit den 90ern haben wir die Digitalisierung tatsächlich, die vieles verändert hat, die es für uns sehr viel einfacher gemacht hat, selber Medien zu produzieren. Mhm. Wenn wir hier aufnehmen, haben wir alle natürlich hier unsere Handys
selbstverständlich
liegen.
Selbstverständlich, klar.
Mit Handys kann man alles machen. Also ich habe schon Filme, Kinofilme gesehen, die mit dem iPhone gefilmt worden sind. Also Wahnsinn, was die Dinger können. Das steht aber, glaube ich, für eine Demokratisierung so der Medienproduktion. Ja, weil das früher Expertinnen und Experten vorbehalten, wenn wir das heutzutage alle selber machen und tatsächlich mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke hat es für mich eigentlich nochmal sozusagen wie so einen zweiten Demokratisierungsschub gegeben. Ja. Also hattest du erst so die Demokratisierung der Produktion, ja? Hast du jetzt auch nochmal so die Demokratisierung der Distribution. Sprich, wir alle können potenziell Medieninhalte weltweit streuen. Wird da nicht überall gesehen, klar. Geschenkt, aber potenziell ist das irgendwie erstmal möglich. So, und die Frage ist jetzt, wie man eigentlich so etwas wie ein kompetentes Medienhandeln in digitale Zeiten überführt. Mhm. Also bei meinem etwas komplexen Begriff selbstkritisch und selbstbestimmte Mediennutzung in einer digitalen Welt, das hört sich so ein bisschen an, so
ein bisschen Definition in einem Lehrbuch, so würde ich jetzt sagen.
Ja, also sozusagen, es ist so Mündigkeit, ja. Also ja. Sozusagen, wozu das Ganze mündig irgendwie mit Medien irgendwie umgehen. Und die Frage ist tatsächlich, wie retten wir diese Ideale in unserer heutigen digitalen Zeiten? Weil natürlich hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, dich darüber in einer Art und Weise zu entfalten, wie es das noch nie gegeben hat. Aber auf der anderen Seite entfalten sich natürlich auch eine ganze Menge andere und nicht immer nur in produktiver und konstruktiver Art und Weise. Und die Frage ist tatsächlich, wie dann so ein medienkompetentes Handeln heute aussehen kann. Mhm. Also eine der großen Schlagwörter in der Medienbildung war datensparsam handeln. Aha. Achte auf deine Datenspuren im Netz. Ja. Ja, ist ja die Frage, wie machen wir das denn heutzutage? Also wir reden hier von Big Data Zeiten. Mhm. Also heutzutage werden Profile von Menschen angelegt, die überhaupt nicht in sozialen Netzwerken sind. Und die Frage ist ja tatsächlich, können wir noch diese Idee des kompetenten Umgangs mit Medien, können wir das noch so ausfüllen? Mhm. Oder müssen wir uns vielleicht in bestimmten Bereichen davon verabschieden?
Ist es, manchmal hilft's ja, also das sind ja wirklich große Fragen, die da im Raum stehen. Und sicherlich gibt es noch nicht das Patentrezept. Wenn du es hättest, weiß nicht, würdest du wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwo an anderen Stellen. Aber jetzt bist du hier, deswegen frage ich dich. Manchmal hilft es ja trotzdem, sich so ein Idealbild vorzustellen. Wie sehe denn idealerweise so ein informierter, mündiger, medienkompetenter Mensch aus im digitalen Zeitalter?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jemand, der noch die Kontrolle über seine Daten hat, der dazu in der Lage ist, für ihn relevante Inhalte zu identifizieren, sie zu bewerten und vielleicht auch weiter zu verarbeiten und sozusagen auch ein bisschen zurückzugeben. Also nicht nur passiv Medien konsumieren, reflektieren, sondern tatsächlich in einem guten Sinne zu kommunizieren, auch wertschätzend für ein Gegenüber. Also ich spiele jetzt natürlich auf Hate Speech an. Das ist einfach ein Wahnsinnsproblem geworden. Es ist leider nicht nur so, dass alle diese unglaubliche Informationsflut, also das Wissen der Welt in der Hosentasche, konstruktiv für sich nutzen können und tun, sondern dass das viele halt tatsächlich nutzen, um uns zu desinformieren. Mhm. Wir haben, Alex Sengerlaub hat das eben nochmal erläutert, wie wichtig so der
Futur 1, genau.
Genau, einer der Autoren dieser Studie, Quelle Internet, der hat nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig der informierte Bürger, die informierte Bürgerin für eine Demokratie ist, aber leider auch, wie wenig informiert irgendwie viele sind oder informationskompetent, ne? Über alle Altersgruppen hinweg. Das ist leider, das ist ja Ich möchte das, das ist ja bald eine Bankrotterklärung, ja. Muss man irgendwie sagen, so.
Also es reicht, das ist ja genau das Thema, weil man sagt dann immer, oder ganz oft ist ja die Forderung, wir müssen mehr Medienkompetenz an die Schulen bringen. Du hast von Japan zum Beispiel vorhin auf dem Panel gesprochen, wo dann ab 5., 6. Klasse Fake News, Hate Speech und so Themen halt wirklich großes Thema sind, was sicherlich eine gute Idee ist, das zu machen, aber es geht halt durch alle Altersklassen. Es hilft den 30, 40, 50-Jährigen nicht mehr, wenn das mehr vermehrt in die Schule gebracht wird.
Absolut. Also mein Eindruck ist auch tatsächlich, das ist die Altersgruppe, die da vernachlässigt wird, also die Erwachsenen. Ja. Deswegen freuen wir uns, dass wir da einen starken Partner mit den Volksschulen an unserer Seite haben, wo tatsächlich solche Angebote gezielt gemacht werden können. Aber auch Volkshochschulen haben da auch nur eine begrenzte Reichweite. Das muss man halt irgendwie auch mal so sehen. In der Tat, glaube ich, ist das die Zielgruppe, die es noch weiter zu erschließen gilt. Also da hast du natürlich eine ganze Menge Input irgendwie über die Arbeitswelt, ganz klar. Aber ich glaube, da müssen noch ergänzende Angebote her, weil du als Erwachsener ja auch in ganz unterschiedlichen Funktionen irgendwie auftauchst. Ne? Also sozusagen, selbst wenn deine Kinder aus dem Haus sind, bist du dann schwuppdiwupp, bist du dann irgendwie Großeltern und hast wieder so eine Erziehungsverantwortung. Und das endet einfach irgendwie nicht mehr. Mal davon abgesehen, dass man selber immer auch als User im Netz irgendwie unterwegs sind. Unsere Welt digitalisiert sich halt irgendwie immer weiter. Und ich glaube, so dieser schon viel gebrachte Begriff vom lebenslangen Lernen, das ist bei uns eigentlich noch nicht angekommen. Das führen wir irgendwie im Mund, aber da müssen eigentlich noch mehr Angebote her.
Wie könnten so Angebote aussehen?
Man kann sozusagen auf den klassischen Wegen gucken. Also natürlich sind da unsere Bildungsinstitutionen aufgerufen. Eben auf dem Panel haben wir nochmal intensiver diskutiert, ob vielleicht auch Sender im Programm da noch mehr bringen müssen.
Die ARD zum Beispiel macht einen Nachrichtentag und lädt junge Menschen ein, die dann selber Nachricht machen können. Das wurde gerade zum Beispiel vorgestellt, ja.
Ist eine großartige Geschichte, aber vielleicht tatsächlich auch das Thema Desinformation und Fake News ins Programm aufnehmen. Also wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel beim Grimme Online Award eine wunderbare Nominierung von Mascha Borzanova. Fake News mit Mascha Borzanova für Arte, aber ich meine, wir haben auch im deutschen Fernsehen da irgendwie tolle Beispiele. Also ich meine, man muss sich nochmal angucken, was Jan Böhmermann macht. Mhm. Also Prism is a Dancer, kann ich nur sagen. Also gekonter kann man Medienbildung eigentlich nicht vermitteln. Vielleicht, weil sie bei ihm halt spielerisch daherkommt, nicht mit dem Anspruch, Schule oder Bildungsinstitution zu sein. Bisschen Unterhaltung, manchmal finde ich es etwas rustikal, wie er mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern umgeht.
Aber vielleicht brauchst du es auch.
Vielleicht
bei dem Thema.
Es auch. Ja. Ich weiß es nicht, was ich auf jeden Fall sagen kann. Ich glaube, er erreicht damit Zielgruppen, die Bildungsinstitutionen häufig verschlossen sind. Und ich glaube, der ist einfach eine tolle Inspiration, nochmal Medienbildung irgendwie neu zu denken, spielerischer zu denken. Ich glaube, die in Anführungszeichen etablierte Medienpädagogik tut sich da manchmal ein bisschen schwer, tatsächlich neue Formen zu entwickeln. Und da finde ich das einfach einen tollen Input. Oder großartig finde ich zum Beispiel auch ein Buch, das die Republika-Gründer geschrieben haben. Netzgemüse, Aufzucht und Pflege. Also ich finde das...
Schöner Titel auch.
Absolut.
Übrigens,
ja. Absolut. Aber ich finde das toll tatsächlich, wie toll es immer wieder Menschen schaffen, die eigentlich keine medienpädagogische Vorbildung haben, tatsächlich wichtige Beiträge liefern, so zur Medienbildung. Und das finde ich wirklich faszinierend. Manchmal würde ich mir auch wünschen, tatsächlich, dass es von der etablierten Medienpädagogik noch stärker zur Kenntnis genommen würde. Weil ja, das finde ich wirklich inspirierend. Das ist so geschrieben, dass es tatsächlich alle erreicht, so das Populäre scheint der etablierten Medienpädagogik nicht zu liegen.
Wenn du sagst etablierte Medienpädagogik, was ist denn das genau? Also klar, man hat vielleicht so Bilder vor Augen von irgendwelchen Lehrbüchern und klassischen Seminaren und so. Liege ich da richtig?
Ja, da ist natürlich Auch das ist ein weites Feld. Wir leben in einem föderalen System. Ich kenne natürlich, da ich ein NRW-Bürger bin, die Verhältnisse in NRW irgendwie
das,
am besten.
Das eint uns übrigens.
Ja, wunderbar. Ich
bin inzwischen in München gelandet.
Sehr gut. In NRW gibt es die kommunalen Medienzentren, die tatsächlich die Schulen da unterstützen sollen und sonstige Bildungsinstitutionen. Es gibt Gesellschaften, die sich darum kümmern, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, so ein bisschen so ein Berufsverband, dem wir irgendwie auch natürlich angehören, wo wir mit großem Interesse irgendwie drauf gucken. Das ist für mich so ein bisschen die etablierte Medienpädagogik irgendwie auch zu Recht. Aber man muss dann halt auch sagen, das Thema hat es einfach schwer, ja. Also, und da spreche ich jetzt, glaube ich, nicht nur für NRW, die Projektitis grassiert nach wie vor. Also ich sehe tatsächlich, das Thema ist in der Politik irgendwie angekommen. Wir haben in NRW diesen Medienkompetenzrahmen, der mal so eine so Qualitätsmaßstäbe aufmacht, wann sollte man eigentlich mit welchen Kompetenzen irgendwie ausgestattet sein. Aber auch da glaube ich, es könnte einfach noch mehr sein. Und ich habe das Gefühl, sozusagen, das sind halt so gerade so diese freien Angebote, die es dann häufig auch schwer haben oder wo dann irgendwie auch schnell gespart wird einfach. Und da würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr Kontinuität wünschen.
Du bist beim Grimme-Institut, neben deiner Tätigkeit als Pressesprecher beschäftigst du dich halt auch intensiv mit diesen Themen, veröffentlichst auch Publikationen zu diesen Fragen. Und in einer dieser Publikationen sprichst du von der plattformsensitiven Medienbildung. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, dass diese Plattformen, wo zum Beispiel ja auch Hate Speech und so weiter stattfindet, wenn wir auf die Social Media Plattformen oder auch auf YouTube und so weiter schauen, gleichzeitig irgendwie ja Problem und Teil der Lösung sind. Was meinst du genau mit plattformsensitiver Medienbildung?
Du hast völlig richtig gesagt, dass ich ja nicht nur Pressesprecher bin, sondern auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter unterwegs bin. Im Zuge dessen habe ich tatsächlich geforscht zur politischen Beeinflussung Jugendlicher auf YouTube. Mhm. Also wir haben uns das irgendwie sehr, sehr genau angeguckt. Das ist schon ein paar Jahre her. Du wirst dich bestimmt noch an Namen erinnern, so wie Le Floyd zum Beispiel. So
sag mir noch was.
Als ein bekannter politischer Influencer. Da haben wir halt mal
der frühe Rezo ein bisschen.
Der frühe Rezo, genau. Rezo, auch ein Name, den man irgendwie so kennt, natürlich. Und dabei ist halt tatsächlich herausgekommen, sehr vieles, unter anderem aber auch, dass gerade junge Zielgruppen eigentlich nur ein sehr rudimentäres Verständnis davon haben, welche Rahmenbedingungen tatsächlich Plattformen setzen. So. Und diesen Begriff haben wir so ein bisschen weiterentwickelt, dann eher so mit Blick auf Netflix. Also die Entwicklung digitaler Medien schreitet natürlich fort. YouTube gibt es immer noch. Mittlerweile ist Streaming für uns mal zur Selbstverständlichkeit geworden. Und in der Tat ist das eine Medienpädagogik, die sich auf Plattformen bezieht und mal guckt, so wie funktionieren diese Algorithmen. So Stichwort TikTok. Also das Interessante ist ja eigentlich, wenn man sich so die Plattform anguckt, die wir irgendwie so kennen. Facebook zum Beispiel, stark Community-basiert. Mhm. Einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist tatsächlich, liken das da deine Freunde.
Ja.
So, das ist stark Community-basiert. Ja. Aber guckt man sich jetzt mal, ich sag mal, Plattform neuerer Prägung an, so etwas wie TikTok, müssen wir nicht nur einmal den Blick sozusagen von West nach Ost wechseln, sondern der Algorithmus ist auch ein ganz anderer. Der Algorithmus von TikTok orientiert sich viel stärker an deiner Suchhistorie und an deiner individuellen Mediennutzung und nicht so sehr an dem, was deine Freunde denken über deinen Medienkonsum. Also das ist viel individualistischer. Also das ist ja auch wirklich kurios, dass tatsächlich die asiatischen Länder, die so stark auf Kollektivismus gesetzt haben, eigentlich einen hoch individualisierten Algorithmus da irgendwie installiert haben.
Ja.
Und darum geht es, dass man plattformsensitive Medienpädagogik zu gucken, tatsächlich nicht nur, was kann der User sozusagen machen, sondern in welchen Umgebungen bewegt er sich, auf welchen Plattformen bewegt er sich, weil die gerade für junge Zielgruppen natürlich das Tor zum Internet sind. Die gehen ja fast nie einfach ins Netz, steuern bewusst Seiten an, sondern das ist in der Regel ist der Zugang zum Netz, sind Netzwerke, sind Suchmaschinen und da müssen wir viel stärker darauf gucken, wie filtern tatsächlich Plattformen unseren den Zugang zum Netz. Das meint plattformsensitive Medienpädagogik, weil die so eine Bedeutung entwickelt haben, das steckt genau dahinter. Mhm.
In dem Zusammenhang ist natürlich dann so die ganz praktische Frage, wie man dann konkret diese Medien nutzen kann für die Medienbildung. Ne? Also was kann Netflix Teil einer Lösung einer digitalen neuen Medienbildung werden zum Beispiel?
Mit Sicherheit können die das. Mhm. Also darüber wurde heute Vormittag schon bei anderen Panels tatsächlich irgendwie diskutiert. Wir haben ja einen sehr leidenschaftlichen bayerischen Digitalminister erlebt. Der sagte, ja, ich werde häufig dafür verurteilt, dass ich mit TikTok spreche. Aber ich glaube tatsächlich nur mit denen, sie sind immer Teil der Lösung, auch wenn wir sie häufig als Teil des Problems wahrnehmen.
Carsten Samland von TikTok war auch bei den Medientagen zum Beispiel,
Zu bleiben. Genau. Ja, also sozusagen, wir müssen versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Nur mit denen werden wir tatsächlich eine Lösung finden. Und vielleicht gibt es da auch Anknüpfungspunkte. Also ich habe das selber irgendwie erlebt, Bildung auf TikTok. So, also es gibt da tatsächlich auch hochwertige Inhalte, auch bei unseren Wettbewerben beim Grimme Online Award nehmen wir das ja auch immer stärker wahr, dass auch dort hochwertige Inhalte irgendwie produziert werden. Es sind halt nicht nur Fake News und Desinformation. Man muss da schon ein bisschen genauer hingucken, was es dort für Inhalte gibt von hoch engagierten MedienmacherInnen, von großen Häusern, wo man das auch ein bisschen erwarten kann.
Ja, klar.
Natürlich kann ich erwarten, dass eine Tagesschau hochwertige Inhalte produziert, aber man muss, finde ich, da auch genau hingucken. Es gibt auch viele kleine MedienmacherInnen, die dort wunderbare Sachen machen, die uns über Afrika aufklären oder über Mental Health uns etwas beibringen. Also die ein sehr breites Themenspektrum haben. Und da gilt es, glaube ich, genau hinzukommen.
Ja. Jetzt sind wir fast schon am Ende unseres kleinen Podcast-Gesprächs, aber vielleicht noch eine Frage, weil es halt ein großes Thema auch bei den Medientagen ist, ist ja das Thema KI. Wird dieses Thema oder inwieweit habt ihr euch vielleicht auch schon damit beschäftigt, wie wird dieses Thema sich auf Medienbildung denn am Ende auswirken? Also natürlich Teil davon, man muss es natürlich in die Medienbildung aufnehmen, wie KI den digitalen Space verändert. Aber ist es dann auch da, irgendwie könnte es auch da Teil der Lösung sein, dass wir Medienbildung besser zuschneiden können, diese ganzen Fragen, die damit zusammenhängen?
Also wenn man sich anschaut, wie stark KI tatsächlich das Suchen verändert.
Gab es auch ein Panel heute.
Gab es auch ein Panel dazu,
genau.
Mit Sicherheit. Also da glaube ich, also da stochere ich noch ein bisschen, also das weiß ich noch nicht genau, wie das aussieht, aber in der Tat glaube ich, dass die Fähigkeit, sagen wir mal, zur Gestaltung kommunikativer Oberflächen, das war immer Teil der Medienkompetenz, jetzt mal ganz konkret, wir müssen Prompten lernen, das halte ich für eine Kompetenz, die wir in Zukunft viel stärker brauchen. Da müssen wir sehr viel selbstverständlicher damit umgehen, selbst wenn wir nicht so richtig verstehen, was hinter dieser Technologie steckt, weil sie so hochkomplex ist. Aber ich glaube, in diese Richtung wird es tatsächlich gehen. Und da gibt es ja irgendwie auch schon Überlegungen tatsächlich dazu. Es gibt schon erste, die Hörspiele, KI-basierte Hörspiele irgendwie machen. Sozusagen das Prompten ist auf der Republika zu einem kleinen Wettbewerb irgendwie geworden. Also es gibt da ja auch schon so Herangehensweise, wo man das vielleicht nicht immer nur so bierernst
auch da
sozusagen
wieder
nehmen muss.
Spielerisch, ne?
Ja,
so,
das ist der, spielerische Zugang. Da setze ich dann tatsächlich auch auf die Szene der Nicht-Medienpädagogen. Also da finde ich tatsächlich, da kommt von der Republika kommen da immer ganz tolle Einflüsse, aber ich glaube, auch das wird Einzug halten in die Universitäten. Ich glaube, damit wird man sich auseinandersetzen. Das Interessante war für mich tatsächlich auch, als wir gearbeitet haben an einem Projekt, das heißt DINA, digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz aktivieren, haben wir uns irgendwie nochmal angeschaut. Tatsächlich, was waren so die großen Themen der letzten Jahre? Und in der Tat haben wir noch vor 10 Jahren intensiv darüber debattiert, wie das Suchen aussehen muss. Da wurde dann drüber diskutiert, was sind boolsche Operatoren und so weiter und so fort. Und seit langer Zeit passiert da irgendwie nichts mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie wir im Netz suchen, wird KI halt massiv verändern. Ja. Und ich glaube, da steht uns irgendwie noch einiges ins Haus. Da wird nochmal sehr viel Gehirnschmalz irgendwie investiert werden müssen, um dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Das ist jetzt allerdings nur eine Facette.
Ja, klar.
Da kommen irgendwie noch viele dazu. Aber das ist zum Beispiel das, wo das so ganz alltagspraktisch wird, weil ich auch nicht gedacht hätte, wie schnell tatsächlich KI irgendwie in die Suchtechnologie irgendwie integriert wird. Ja. Also da gibt es natürlich auch noch weitere Felder. Aber das jetzt mal mal so als eine Idee, wo eine Veränderung schon spürbar ist und wo auch noch einiges kommen wird und wo wir aus meiner Sicht auch tatsächlich noch weitere Forschung brauchen. Wir müssen noch mal ganz neu darüber nachdenken, wie wir ins Netz blicken.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich, KI wird auch ein Zugang zum Netz sein.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Da, wie gesagt, Future of Search hieß heute das Panel dazu. Und das ist, glaube ich, eine der großen Fragen, wenn wir über KI, der Weg ins Internet ist ja im Prinzip die Suche bei Google oder YouTube oder so, ne, dass man da eingibt. Und das ist nun mal der Eingang für viele ins Internet. Und der wird sich, glaube ich, wirklich verändern. Da stimme ich dir zu. Und was wir auch gelernt haben, lieber Lars, in dem Gespräch mit dir, Medienkompetenz, Medienbildung ist so viel mehr als, lass doch mal Schüler ein bisschen mehr über Fake News beibringen, was schon auch wichtig ist, das ist gar keine Frage, aber es ist so viel mehr. Und ich glaube, das wurde in unserem kurzen Gespräch, wo wir natürlich viele Themen nur anreißen konnten, deutlich. Vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Gerne. Eine Folge in wilden Zeiten, in einer wilden Woche über gern genannte Stichworte, hinter denen aber, das ist hoffentlich deutlich geworden, so viel steckt und die so wichtig sind für die Demokratie, die in diesen Tagen ja wirklich viel erlebt, sagen wir mal so, die an vielen Stellen so sehr unter Druck steht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. In den Shownotes findet ihr noch ein paar Links, zum Beispiel zum Blog der Medientage, wo es viele weitere Themen der Konferenz zu entdecken gibt. Ja, von mir war es das jetzt an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt stabil, besonders jetzt und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.